Wenn man wirklich an das Thema herangeht, dann wird man mehr träumen, wird man öfter träumen und man wird sich auch öfter erinnern.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Clara Hürlimann und dieses Mal geht es um Träume. Frage und Antwort steht mir dazu der Tiroler Psychologe Christian Pajek. Kannst du dich an deinen letzten Traum erinnern?
Ja, ein kleiner Mini-Stresstraum könnte man sagen.
Okay, also ein beruflicher.
Oder eher, ja, Mischung Beruf und Privat, ja. Was zu tun ist, also die Soll-Ebene.
Okay. Was macht denn Träume so faszinierend?
Naja, ich denke, ein wesentlicher Umstand ist vermutlich der, dass ein Teil der Verstand, eben genau dieser Verstand muss Soll-Ebene, die wir im Alltag so zumeist haben oder haben müssen, dass die im Traum zumindest deutlich reduziert ist, nicht? Also dass eben, was ja eben auch die neurophysiologischen Annäherungen, Traum kann neurophysiologisch natürlich nicht restlos erklärt werden, aber eine Annäherung ist sicher die, eine zentrale, dass die emotionalen, die visuellen, diese Ebene, dass die gerade im Traum, in den REM-Phasen speziell sehr hochaktiv ist, während unser Verstand oder diese Plan-Verstand-Vernunft-Ebene, sage ich mal, sicher deutlich reduziert ist. Also das lässt sich auch an den neurophysiologischen Erkenntnissen ein bisschen ablesen. Und ich glaube, das macht es dann auch so aus. Und die Teile, die wir im Lauf des Alltags Vernunft, Verstand, Soll, benimmregelhaft reduzieren, die im Traum natürlich, wenn man so will, freie Bahn haben können.
Also ein bisschen befreit von...
Könnte man sagen, ja. Mm-hmm. Und ich glaube, deswegen, das ist einmal ein wesentlicher Punkt. Nicht? Ein Teil von uns funktioniert weiterhin, aber eben ein bisschen entfesselt von den Verstand, Vernunft, alltagsmäßigen Bewusstsein. Ich glaube, das ist, denke ich, sicher auch ein wesentlicher grundlegender Aspekt.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, man kann es nicht zu 100% erklären, aber was passiert im Gehirn, wenn wir träumen?
Naja, was man so sagt, also der emotionale Teil, die Erinnerungen, die Emotionen, die seien nachher hochaktiv, und während eben dieser andere Teil, ich bin jetzt kein Gehirnexperte, aber was man so sagt, dieser Bereich, der eher für das Vernunft oder für das Planhafte anlangt, der ist deutlich runtergeschalten. Also das ist, man könnte sagen, so wie beim Ding, also die Höhen, die Bässe sind, was weiß ich, hochgeschalten und die Höhen runtergeschalten oder umgekehrt, so in der Richtung. Während wir im Alltag haben wir meistens ausgewogenere Mischung, beziehungsweise im Alltag in unserem Vernunftverstand ist natürlich, da halten wir unsere Emotionen immer sehr auch unter der...
Braucht man das quasi, um zu funktionieren?
Anerkannt zu werden. Mhm. Beginnt wahrscheinlich schon im Volksschul, im Kindergartenalter, dass wir lernen dort, dass wir uns konzentrieren und nicht rausschauen und dann rauslaufen in die Blumenwiese und
und so gefühlt freien Lauf lassen.
Fußballspiel, genau. Während in den Träumen, denke ich mal, da ist genau das, ist sozusagen genau diese Momente sind da deutlich, also der Verstand der Vernunft sind deutlich reduziert und sie passieren einfach nicht und Emotionen kommen. Auch Begegnungen mit Menschen, mit wichtigen Menschen.
Träumen manche Menschen mehr als andere?
Puh, das ist natürlich insofern schwer, jetzt eine reliable, wissenschaftlich haltbare Antwort zu machen, weil man natürlich vergessen es auch, viele wissen es ja gar nicht mehr. Nicht? Von dem her kann man
eigentlich...
Ich würde mir nicht trauen, da jetzt eine eindeutige Antwort geben zu können. Aber Fakt ist sicher, dass natürlich manche einen deutlich mehr Zugang zu den Träumen haben als andere. Ne?
Das ist eher ein guter Punkt mit dem Vergessen. Warum vergisst man sie oft so schnell? Oder kann sich gar nicht von vornherein eigentlich gar nicht daran erinnern?
Ja, auch da gibt es wieder nicht eindeutige Antworten. Klar ist, als wenn Menschen sich beschäftigen mit Träumen, dass, wenn man so will, das auch dieses Traumbewusstsein natürlich geschärft werden kann. Nicht? Ganz extrem bei diesen schon einmal angesprochenen luziden Träumen, also wo man das wirklich versucht, also den Zugang zu diesen Traummomenten zu fördern, und das kann man gewissermaßen auch trainieren. Traumtagebücher, du hast es auch am Eingang schon erwähnt, Traumtagebücher, die, wenn man die regelmäßig führt, dann beginnt sofort eine, man könnte sagen, eine innere Vigilanz für Träume, und die dann deutlich sich schärft und schärfen lässt. Und also wenn man wirklich an das Thema herangeht, dann wird man mehr träumen, wird man öfter träumen und man wird sich auch öfter erinnern. Ne? Und was sicher auch ein wesentlicher Punkt natürlich schon ist, würde ich sagen, auch aus meiner beruflichen Ebene, wenn man mit Träumen arbeitet, mit Klienten, dann natürlich auch da beginnt dann eine gewisse Schärfung. Und wenn man es gleich in der Früh sozusagen eben aufschreibt oder sich notiert, dann ist auch die Chance viel höher, dass man sich an das dann auch erinnert. Ne?
Also eigentlich ist die Beschäftigung damit schon so quasi ein Trick, sich besser daran zu erinnern.
Auf alle Fälle. Mhm. Das Bewusstsein, das dann diese Momente vom Traum noch irgendwie festhält.
Ja, oft sind sie ja nur noch kurz greifbar und nachher. Mhm. Was hat es denn zu bedeuten, wenn ein gewisser Traum oder gewisse Muster im Traum immer wieder kommen?
Ja, das ist dann schon die Frage, nicht? Ich meine, in therapeutisch relevanten Fragestellungen ist das dann schon oft wirklich, sind das relevante Themen der intrapsychischen Struktur, sage jetzt vielleicht Konfliktstruktur auch. Aber es muss ja nicht immer nur im therapeutisch-klinischen Sinn sein, sondern es können auch wirklich Themen sein, die für uns alle im Sinne des Wachstums oder auch existenzielle Themen von Veränderungen, von Zukunft, also auch die können sich dort natürlich auch widerspiegeln und zum Ausdruck kommen, gerade wenn es immer wieder ist, also wenn also gewisse Thematik sich immer wieder zeigt.
Es gibt ja so den Klassiker, dass man vor Prüfungssituationen oder so immer wieder, dass man Jahre nach der Matura quasi immer noch vor der Matura träumt.
Ja,
so.
Ja, aber das sind diese Sollträume, wo du mit eingangst, wo ich gesagt habe, was ist mir, da habe ich auch eher, dass man das alles auf die Reihe kriegt und die Termine und dass man nichts versäumt.
Schleicht sich die Ebene dann doch manchmal ein.
Abgabetermine oder ganz banal steuerlich am 15. des jeweiligen Monats und so weiter und so fort.
Wann werden denn Träume, vielleicht gerade eben Albträume, problematisch?
Ja, da gehen wir natürlich dann schon mehr in den klinisch relevanten Bereich, also wenn wirklich große Konflikte, problematische Ereignisse sich direkt oder indirekt in den Träumen dann widerspiegeln. Nicht? Und wenn die dann entsprechende in Richtung albtraumhaft oder bei posttraumatischen Belastungsreaktionen oder Erlebnissen, die eben nicht wirklich oder nur in posttraumatischer Art und Weise stresssymptomhaft bewältigt werden konnten, dann natürlich können die sozusagen zu diesen negativen Bildern führen. In diesen Fällen natürlich wäre gut, dass man fachliche Hilfe in Anspruch nimmt. Nicht? Ich denke, was du zuerst gesagt hast, nicht? Mit Träumen, die Themen, die wichtig sind, auch da würde ich meinen, wenn Menschen diese Aufmerksamkeit oder ich nenne es mal Vigilanz für sich selbst und ihre auch ein bisschen unbewussten Themen, ich glaube, das ist so der Punkt, das ist nach ein bisschen alter analytischer Sichtweise, zeigt sich in vielen Träumen auch Unbewusstes und unbewusste Momente. Und da würde ich schon sagen, wäre das Teil einer gesunden Lebensstruktur, wenn es um Veränderungen geht, wenn es um Älterwerden geht, wenn es um, die nicht im strengen Sinn klinisch sind. Ne? Aber da wäre es ohnehin gut und empfehlenswert, dass sich Menschen auch ein bisschen an diese Themen, diesen nähern, so würde ich sagen, um es dann in ihr Leben ein bisschen einzubringen oder zu hören, was das Leben vielleicht von ihnen verlangt. Oder
versucht zu sagen.
Genau.
Du hast vorher schon erwähnt, was hat es denn mit luziden Träumen auf sich und wie funktioniert das?
Ja, das ist spezifische Techniken, dass man wirklich versucht, das Träumen auch zu beeinflussen, direkt in die Traumphase und danach. Also das ist ganz eine, wenn man so will, eine hochentwickelte Technik, diese Ebene des Träumens wirklich zu beeinflussen und dort sozusagen sich den Inhalten zu nähern. Das wäre das Maximum aus dem rauszuholen, was ich zuerst so gesagt habe.
Mhm. Also hat das aber einen psychologischen Aspekt, sage ich jetzt mal, oder ist das mehr Experimentieren mit...
Ich persönlich mache es jetzt nicht in Extenso, oder doch kann ich es jetzt nicht sagen. Es ist vermutlich beides. Also es ist zum Teil ein bisschen experimentell, aber es gibt, was ich schon weiß, auch Kollegen, Kolleginnen, die das sozusagen wirklich auch in therapeutischer Hinsicht versuchen zu nützen.
Kann das jeder, jede lernen im Grunde?
Ich glaube, da braucht es schon Anleitung. Mhm. Also es wäre auch gut, auch wenn ich jetzt ein bisschen an klinische Aspekte, das wäre schon gut, wenn man das versucht, auch ein bisschen mit
begleitet
zu machen. Ja.
Warum redet oder lacht man zum Beispiel im Schlaf?
Na, das erklärt man sich eben aus diesem Grund, was wir eingangs gesagt haben, dass ein Teil unserer, also ein Teil der Emotionen, der Bilder, auch der visuellen Bilder, glaube ich, was ich auch irgendwie mal gehört habe, dass eben ein Teil neurophysiologisch der visuelle Bereich hochaktiv ist. Das heißt, da sind diese Momente, wenn man jemanden sieht nach 20 Jahren wieder, hoffentlich erfreut, manchmal vielleicht auch erschreckt, wenn es ein Lehrer war, mit dem man schlechte... das sind so Momente, nicht, wo plötzlich natürlich autonom Reaktionen von uns natürlich dann wieder aufkommen. Und da kann es sein, dass man vielleicht dann auch lacht oder wenn einer lustigen, nicht? Oder wenn man den strengen Lehrer, ich versuche dieses Beispiel, den man von früher gehabt hat, wenn man den irgendwo in einer lächerlichen oder in einer, dann kommt vielleicht ein Lachen auf von einem Lehrer, der einen früher die Schweißperle auf die Stirn gemacht hat, ob seiner Strenge in den Prüfungen zum Beispiel. Und so könnte man sich das natürlich, stellt man sich das auch vor, wobei es natürlich, da müsste man jeden Einzelnen aufwecken, warum hast du genau gelacht? Da wird es dann wieder schwierig, aber so kann man sich das ein bisschen vorstellen und das dann einfach autonome Körperreaktionen. Aber es kann natürlich auch Schreck sein, es kann was Lustiges sein, es kann relativ eine intensive emotionale Bewegtheit. Ne?
Ein Schritt weiter wäre ja dann quasi das Schlaf wandeln oder dass man aufsteht und sich bewegt.
Mhm.
Was hat es denn mit Schlafparalyse auf sich?
Ja, ich glaube, das ist, darunter versteht man das relativ harmlose Phänomen, dass wir eben noch in dieser Zwischenstufe sind. Nicht? Also irgendwie, das ist klar, wir sind ja runtergeschalten, dass wir schlafen und dass wir Ruhe geben und nicht gleich im Schlaf wandeln und aufwachen. Und das ist ein kurzer Moment, wo quasi der Geist auf der einen Seite schon wach ist, aber der Körper und die ganzen Muskeln, die sind einfach noch abgetrennt, wenn man so will, vom Saft, vom Energiesaft, den wir denn sonst haben. Nicht? Und das ergibt sich im Regelfall einfach wieder und ist von dem her.
Also, dass man im Moment da liegt und das Gefühl hat, man kann sich nicht bewegen.
Genau, genau.
Aber ist im Regelfall.
Das ist im Regelfall harmlos, ja.
Welche Rolle spielen denn Träume so in der psychologischen Praxis? Du hast schon ein paar Sachen erwähnt, aber wie siehst denn du das?
Naja, ich würde da unterscheiden. Es gibt Menschen, Klienten, Patienten, die einen besseren Zugang haben und es gibt welche, die sich schwerer tun. Aber bei Personen, die einen grundsätzlich guten Zugang haben, können die schon ein sehr wichtiges Moment, gerade was so ein bisschen die unbewusste Ebene anlangt. Also nicht so rational. Ich habe nicht, zum Beispiel, wenn jetzt bei dem Beispiel von Prüfung oder strengen Lehrern oder wie auch immer hernehme, das über so kann ich, wenn man so will, im Rationalen relativ drüber arbeiten. Aber wenn jemand dann zum Beispiel schildert, wie er diesen Lehrer und dieses Klassenzimmer und die anderen Mitschüler als Beispiel oder der Prüfungssituation wahrnimmt, dann ist das einfach noch ergänzend, bringt es einfach viel Momente und Stimmungen, wo er ist und wie er die Brille, die strenge Brille des Lehrers als Beispiel oder die Augen oder damit kann man Themen, also die in der psychologischen Praxis wichtig sind, noch in einer, würde ich sagen, fast anreichern in ihrer in ihrer Bedeutung.
Also Aspekte, die quasi über die rationale Ebene nicht so zugänglich sind vielleicht.
Genau. Man spricht auch ein bisschen von Verdichtung. Nicht? Also der ehrenwerte Herr Freud hat gesagt, das ist sozusagen mit am Symbol der Brille und zum Beispiel der strenge Lehrer oder auch ein bisschen der Vater oder es muss nicht immer nur die männlichen, aber irgendwo diese Instanzen, die für uns wichtig sind. Und über das kann ich zum Beispiel, über irgendeine Brille als Beispiel, kann ich dann irgendwie zu Themen kommen, die aus der früheren Kindheit zum Beispiel sind. Nicht? Und das sind natürlich schon oft Momente der Überraschung auch, nicht für den Klienten, aber auch für mich als Therapeut dann immer wieder mal, dass man plötzlich über so scheinbare Nebenthemen, wo man fragt, warum hat diese Brille so eine Bedeutung? Und da kommt man dann plötzlich über diese scheinbaren Nebenthemen, kommt man eigentlich auf ganz wesentliche Themen.
Also in solchen Fällen kann Traumdeutung hilfreich sein, um quasi da den Kern zu...
Absolut.
Du hast gerade die Brille genannt, gibt es sonst... Also kann man das dann so an Symbolen festmachen?
Ja, da bin ich eher skeptisch, weil jeder Mensch ein bisschen andere Lebenswelt auch hat. Deswegen also diese Symbolthemen, die so unabhängig, da wäre ich eher skeptisch. Ich meine, natürlich gibt es vielleicht so gewisse Grundthemen, aber die würde ich immer auf die individuelle Person versuchen.
Im Kontext.
Im Kontext der jeweiligen Person. Und das ist eben schon anders, von, wenn man jetzt sagen, die Brille, wie ich jetzt schon gesagt habe, in meiner Generation, nicht, da hat es früher andere Brillen gegeben, die ich als Lehrer wahrgenommen habe heute, wobei es jetzt geht es wieder zurück, aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Man muss immer im Kontext der jeweiligen Situation, der nicht ob es eher eine städtische oder ländliche Umgebung ist und. Ne?
Würdest du sagen, wir sollten alle unseren Träumen mehr Aufmerksamkeit schenken grundsätzlich?
Schlecht wäre es nicht, denke ich mal, wenn ich mir überlege, wie viel man sonst an den Medien, also an sonstigen visuellen Medien, wenn wir jetzt so drüber sprechen, denke ich mal schon, es wäre nicht schlecht, um es so zu formulieren. Jetzt, ohne dass man es natürlich sowas verordnen kann, weil jemanden, den das nicht interessiert, der wird es wahrscheinlich auch gar nicht wahrnehmen, glaube ich. Also man muss schon eine gewisse Offenheit haben, würde ich mal meinen. Also von dem her kann man sowas kann man schon gar nicht verordnen in dem Sinne. Für diejenigen, die ein bisschen Sensitivität haben, durchaus. Und ich glaube wirklich im Vergleich zu den ganzen Ablenkungen, die wir sonst haben, und man könnte fast, deine Frage hat mich jetzt gerade ein bisschen für mich selber zu dem Punkt gebracht, dass man, glaube ich, viele Ablenkungen über die ganzen Medien vielleicht wirklich auch Punkt wäre, ein bisschen mehr bei sich zu schauen.
Also ein bisschen wie ein Ausgangspunkt, sich mit sich selber mehr zu beschäftigen.
So würde ich schon meinen, ja.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Das war Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.